was kann ich glauben? Kann ich den Kirchen noch glauben? Kann ich Religionen glauben? Es gab noch nicht so viele Konfessionen, wie es heute gibt. Heute haben wir Hunderte, Tausende von einzelnen Kirchen und Konfessionen. Damals gab es nur eine Gemeinde. Was sagt die Bibel dazu? Herzlich willkommen zu Teil Nummer 16 unserer Serie Was kann ich glauben? Von Konfessionen und Religionen. Allmählich verlassen wir den Bereich der Konfessionen und nähern uns dem Bereich der Religionen. Das ist eigentlich ein fließender Übergang. Es gibt ganz klare christliche Kirchen, Konfessionen nennt man die, ob das jetzt die Großkirchen sind oder die Freikirchen sind. Und jetzt sind wir schon dabei, bei den Mormonen waren wir schon dabei, dass es eigentlich schon keine christliche Konfession mehr ist, sondern schon mehr eine Religion ist. Und jetzt kommen wir zur christlichen Wissenschaft. Und da sind wir noch stärker in dem Bereich der Religion drin, als in den Konfessionen. Das ist übrigens jetzt der letzte Teil von diesem dritten Bereich, wo es um Sekten und Religionsgemeinschaften geht. Teil Nummer 17 wird dann nachher schon beginnen mit den Weltreligionen. Das wird dann über Juden, über Moslems und Hinduismus und Buddhismus und so weiter dann gehen. Beten wir zu Anfang, wenn wir über die christliche Wissenschaft im Vergleich mit der Bibel sprechen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir jetzt wieder zu dir kommen dürfen. Wir danken dir für deine Wegweisung, für deine Hilfe, für deinen Segen. Wir danken dir, dass du uns zeigst und sagst, dass es eine Wahrheit gibt, eine absolute Wahrheit, die du in deinem Wort uns offenbart hast. Und dass wir wissen dürfen, dass du, Herr Jesus, die Wahrheit bist und dein Wort auch. Hilf, dass wir dein Wort auch lesen, dass wir es verstehen, dass wir studieren, dass wir dich dadurch besser kennenlernen, dass wir dein Wesen besser kennenlernen, aber auch, dass wir dadurch erkennen können, wo auf dieser Erde Wahrheit gelehrt wird und wo nicht. Sei du es mitten unter uns. Lenke unsere Gedanken und hab Dank dafür. In Jesu Namen. Amen. Ja, Teil 16, die christliche Wissenschaft. Sie heißt zwar christliche Wissenschaft, aber so christlich, wie sie heißt, ist sie gar nicht. Und zwar, die Begründerin von dieser christlichen Wissenschaft war eine Frau namens Mary Baker Eddy. Aber bevor wir uns das genauer anschauen, nochmal die Struktur unseres Vortrags jetzt. Wir haben wieder vier Teile, nämlich zuerst die Geschichte und die Verbreitung. Zweitens die Übereinstimmungen mit der Bibel. Drittens, welche Abweichungen gibt es von der Bibel? Und viertens, welche Hinweise können wir geben? Das erste, Geschichte und Verbreitung. Wie gesagt, Mary Baker Eddy war die Begründerin. Sie hat gelebt von 1821 bis 1910. 1875 hat sie ein Buch geschrieben. Ihr Hauptwerk, das heißt Wissenschaft und Gesundheit mit Schlüssel zur Heiligen Schrift. Wenn man das erstmal so liest, klingt das eigentlich sehr gut. Denn gerade in diesen Jahren, 1875, war ja der Beginn, wo die Moderne begann. Das heißt, wo die Wissenschaft sehr viel Bedeutung bekommen hat und wo die Menschen gesagt haben, ja, wir müssen von der Mystik des Mittelalters uns lossagen und die Vernunft muss auch in der Religion muss die Vernunft Einfluss bekommen. Und da war dieser Titel und dieses Buch war da sehr gefragt, dass man sagt, hier kann man Aussagen der Bibel über die Gesundheit wissenschaftlich mit der Wissenschaft verbinden, wissenschaftlich beweisen und uns den Weg zeigen, wie wir leben können. Deswegen ist das eigentlich vom Titel her sehr ansprechend. Aber der Inhalt ist gar nicht mehr so ansprechend. 1879 wurde dann die erste Gemeinde gegründet in Boston, in den USA. Und 1881 wird dann Mary Baker Eddy Pastorin ihrer Kirche. Dieser Kirche, die sie selbst gegründet hat. Das Ganze kam auch nach Deutschland herüber. 1896 war der Beginn in Deutschland, in Dresden, dass auch hier dann Kirchen entstanden, die diese Lehren von Mary Baker Eddy übernahmen. Ja, was die Lehren sind, gucken wir uns gleich genauer an. Aber das so ein bisschen über die Geschichte. Weltweit gibt es heute 400.000 Anhänger von dieser Religionsgemeinschaft. In Deutschland sind es nur 2.000. Also nicht so viel, aber es sind immerhin 2.000 Menschen, die diese Richtung folgen. Tja, welche Punkte hat sie, wo sie mit der Bibel übereinstimmt? Das ist nicht viel. Und selbst die übereinstimmen, sind ja, so mit Ach und Krach, dass man sie da vielleicht noch irgendwo heraussuchen kann. Das Erste, dass sie generell die Bibel auch benutzt. Sie hat die Bibel nicht als die Grundlage ihres Glaubens, aber sie sagt, die Bibel ist gut und sie hat manche Prinzipien von der Bibel auch übernommen. Aber dass sie sagt, die Bibel wäre inspiriert und sie wäre sie wäre die Grundlage des Glaubens und man kann sie nachher ausrichten. Das ist gar nicht der Fall. Aber wenigstens ein bisschen Bibel ist dabei. Zweitens, sie sagt, Gott ist Liebe. Das sagt die Bibel auch, Gott ist Liebe. Aber die Bibel sagt das in dem Sinne, dass Gott personifizierte Liebe ist. Dass er als Person Liebe zeigt und Liebe gibt und die Quelle aller Liebe ist. Während sie diesen Begriff Gott ist Liebe eher so meint, dass die Definition vom Wesen Gottes nur Liebe ist. Das heißt, er ist weder eine Person, noch kann er denken, noch kann er reden, sondern er ist nur die Liebe, andersrum, man kann sagen, die Liebe ist Gott. Das heißt, dass hier Gott entpersonifiziert wird und nur als Liebe definiert wird. Und drittens, sie sagt, es gibt die Möglichkeit der Heilung durch Gott. Das heißt, Gott kann heilen, Gott hat in der Bibel geheilt und da benutzt sie die Bibel durchaus, auch als Begründung für ihre Lehren und auch als Begründung, was Gott damals getan hat, kann er heute auch wieder tun. Und wenn wir in der Bibel eben Hinweise haben, dass Jesus die Menschen geheilt hat, dann kann Gott heute auch Menschen heilen. Und wie das geschieht, das ist natürlich dann durch die Art und Weise, wie sie das jetzt definiert und wie sie das dann auch in ihren Lehren denn geschrieben hat. Das sind die drei Dinge, die ich gefunden habe, wo es Übereinstimmungen gibt mit der Lehre von der christlichen Wissenschaft und der Bibel. Die nächste Frage ist, wo gibt es Abweichungen? Abweichungen zur Bibel. Gucken wir uns ein bisschen den Glauben der christlichen Wissenschaft an. Und hier habe ich manchmal Formulierungen verwendet, die sie selbst in ihren Schriften und in ihren Büchern verwendet hat. Deswegen sind manche Formulierungen ein bisschen schwer zu verstehen und ein bisschen schwammig und holprig. Und zwar heißt es dort, Gott ist göttliche Liebe, höchster Vater, Mutter. Das heißt, dass Gott nicht eine Person ist, sondern das, was ein Vater ausmacht, was eine Mutter ausmacht, was die Liebe ausmacht. Das sind Prinzipien. Gott ist ein Prinzip der Liebe. Und das wird hier in dieser Lehre verbreitet. Dann, die Natur jedes Individuums als Kind Gottes ist geistig. Das muss man sich jetzt mal überlegen, was das bedeutet. Die wahre Natur jedes Individuums als Kind Gottes ist geistig. Das heißt, erstens sagt sie, jedes Individuum, jeder Mensch, jedes Tier ist eigentlich ein Kind Gottes. Und die wahre Natur ist nicht das, was wir sehen, das, was wir anfassen, sondern das, was geistig ist. Das heißt, das wahre Leben ist nicht das Leben hier, das physische Leben, sondern eigentlich ist unser Leben ein geistiges Leben. Und das bedeutet, dass dann natürlich auch bei allem, was man jetzt glaubt und sagt, das nicht auf der körperlichen, dreidimensionalen Ebene ist, die wir hier haben, sondern dass das alles verlegt wird ins Spirituelle, ins Geistige, dass alles vergeistigt wird. Und da sind wir natürlich schon bei Philosophien und bei Richtungen, wo wir dann sehr stark in die Esoterik kommen und in den Bereich des Übernatürlichen kommen, das, was sehr ungesund wird. Drittens, Gottes unendliche Güte, erfahren im Gebet, heilt. Und das Gebet ist natürlich nicht so gemeint, wie wir beten. Wenn wir beten, dann reden wir mit Gott. Das Gebet ist eigentlich eine Kommunikation mit Gott. Und wir bitten Gott um Dinge, weil wir wissen, dass er eine Person ist, dass er uns liebt und dass er uns das gut mit uns meint. Und wenn wir ihn bitten, dass er auch unsere Gebete erhört, dass er sie so erhört, wie es für uns am besten ist. Aber sie meint mit Gebet, dass wir einfach um diese Heilung bitten und dass wir eigentlich diese göttliche Kraft erflehen, weil Gott selbst ja keine Person ist, die man anbeten oder ansprechen könnte, sondern nur eine Kraft ist, die hier aktiv wird und die heilende Kräfte hat. Und deswegen können wir Gottes Güte erkennen, Gottes Liebe erkennen und erfahren im Gebet. Und wenn wir Gottes Güte erleben und im Gebet Gottes Güte annehmen, dann können wir gesund werden, dann können wir heil werden. Deswegen ist das so eine Art Wunderheilung. Wunderheilung, aber nicht durch die Bibel oder durch die Krankensalbung oder was auch immer, sondern das ist eine Heilung durch eine Anzapfung dieser übernatürlichen Kraft, die sie Gott nennt. Viertens, der Mensch ist geistig. Das heißt, er ist eigentlich gar nicht körperlich. Und das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, wenn ich mich selber sehe, mich selber fühle, mich selber im Spiegel sehe oder mich selber wahrnehme, dann ist das, dann bin das nicht ich. Sondern sie sagt, der eigentliche Mensch ist nur geistig. Das heißt, das, was auf der spirituellen Ebene abläuft, was auf der nicht sichtbaren Ebene abläuft, in der feinstofflichen Ebene abläuft. Ja. Und deswegen ist natürlich auch dann ihr weiteres Modell, ihre Gedanken über den Menschen und über Gott und über Heilung, alles von diesem Modell, das nicht das Körperliche, sondern das Geistige im Mittelpunkt steht, geprägt. Materie und das Böse gelten als vor Gott, Geist, unwirklich und zeitlich. Interessant, diese Aussage wieder. Und zwar, die Materie ist unwirklich. Das heißt, wenn wir etwas sehen, etwas anfassen, dann ist das nicht wirklich da. Sondern wir denken nur, es wäre da. Aber es ist nicht da. Und es ist nur zeitlich. Das heißt, es ist zeitlich begrenzt, es irgendwann verschwindet es wieder. Und nicht nur die Materie ist unwirklich und zeitlich, sondern auch das Böse ist unwirklich. Das heißt, es gibt nichts Böses. Das Böse ist nicht existent. Es ist unwirklich. Und das Böse ist zeitlich. Das heißt, wenn es vielleicht mal da sein sollte, dann ist es wieder nur mal irgendwie und ist gleich wieder weg. Aber es ist so, sie sagt nicht, die Materie ist unwirklich und zeitlich und das Böse ist unwirklich und zeitlich, sondern sie sagt, die Materie und das Böse gelten als unwirklich und zeitlich. Also mit anderen Worten, hier haben wir eine Formulierung und eine Beschreibung, eine Verdrehung, was so schwammig ist, wo man immer sagen kann, das habe ich ja gar nicht gesagt. Sie gelten als unwirklich und zeitlich. Und vor wem gelten sie? Vor Gott, dem Geist. Gelten sie als unwirklich und als zeitlich. Sechstens, Gott, die Definition von Gott, Gott ist Gemüt, Gott ist Geist, Gott ist Seele, Gott ist Prinzip, Gott ist Leben, Gott ist Wahrheit und Gott ist Liebe. Das sind alles Begriffe, die nicht etwas Körperliches bezeichnen. Also Gott hat keinen Körper, Gott ist keine Person, sondern Gott ist Gemüt, Gott ist Geist, Seele, Prinzip, Gott ist Leben, Wahrheit und Liebe. Das bedeutet mit anderen Worten, wenn Gott keine Person ist, sondern nur Geist ist, dann ist das das Gleiche wie der Mensch. Aber die Frage ist, wie kann ein Wesen ohne Körper, ohne Gehirn, aber trotzdem denken, eine Identität haben und sich selbst wahrnehmen? Denn man braucht ja zum Denken ein Gehirn. Wir brauchen zum Hören die Ohren, wir brauchen zum Sehen die Augen. Das heißt, wir sehen ja eigentlich mit dem Gehirn, denn das Gehirn muss ja die Impulse der Augen umsetzen, dass das in Bilder umgesetzt wird. Aber wenn wir keine Augen mehr haben, dann kann das Gehirn sich anstrengen, wie es will, es wird nicht sehen. Man braucht die Augen zum Sehen. Und so braucht ihr auch ein Wesen, was aus Geist bestehen soll. Wenn der Mensch nur aus Geist besteht, muss der Mensch ja auch sehen und fühlen und hören und reden können. Aber dafür braucht ihr den Körper. Aber der Körper ist eigentlich wieder unwirklich. Deswegen ist das eine Lehre, die so verworren ist, wo man am Ende, wenn man tiefer darüber nachdenkt, irgendwo merkt, das passt nicht. Man kommt an Grenzen, wo man sagt, das geht nicht mehr. Natürlich könnte man sich jetzt hier stundenlang und tagelang da hinein versenken in diese Aussagen und diese Dinge, aber wir kommen damit eigentlich auch nicht zum Ziel, weil diese Dinge dem biblischen Befund, dem biblischen Buch ganz klar widersprechen. Eddie beschäftigte sich mit Mesmerismus und Homöopathie. Das waren so ihre Prinzipien. Und diese Prinzipien von Mesmerismus und Homöopathie finden wir auch in ihren Lehren und auch in ihren Heilungen wieder. Mesmerismus, das war damals auch ganz klar eine spiritistische Sache. Ja? Magnetismus, Mesmerismus, wie man das damals nannte. Und Homöopathie war auch ein Prinzip von Hahnemann erfunden, der Spiritist war und was auch spiritistische, okkulte Hintergründe hat. Und wenn sie sich mit diesen beiden Dingen beschäftigt hat, dann hat sie daraus viel gelernt für ihre prinzipiellen Philosophien und Lehren, die sie aufgestellt hat. Und natürlich auch für die Frage, wie kann jemand wieder gesund werden. Denn wenn jemand Heilmethoden oder neue Heilmethoden propagiert, dann ist immer die entscheidende Frage, was sagt diese Heilmethode über den Menschen? Wie ist der Mensch zusammengesetzt? Was ist der Mensch? Und dann ist die nächste Frage, was bewirkt die Krankheit im Menschen? Und wenn sie jetzt zum Beispiel sagt, der Mensch ist nur Geist und nicht Körper, dann ist die Frage, was bewirkt aber, dass der Mensch krank wird? Und dann ist, wenn man weiß, wie wird der Mensch krank, dann kann man auch überlegen, was kann man jetzt tun, dass der Mensch die Krankheit überwindet und wieder gesund wird. Deswegen ist es so wichtig, dass wir hier ein klares biblisches Menschenbild haben, dass wir wissen, dass Gott den Menschen geschaffen hat, dass der Mensch aus dem Körper besteht, aus dem Ruach, aus dem Atem und dass der Mensch eine Seele ist und nicht eine Seele hat. Und dass der Mensch aber trotzdem eine Beeinflussung hat von unserem Denken, von unserem Fühlen, von unseren Einstellungen, unserem Körper. Das tut sich gegenseitig beeinflussen und stärken oder auch schwächen. Und von daher ist dieses Menschenbild, da kann man sagen, wenn ich jetzt gegen die Naturgesetze verstoße, bei der Ernährung oder bei anderen Dingen, dann wird mein Körper krank. Aber der Körper hat eben Selbstheilungskräfte, dass man wieder gesund werden kann. Und Gott hat das hineingelegt, ja, dass es wieder weitergeht, funktioniert. Ja, welche Abweichungen gibt es jetzt zur Bibel? Wo ich auch gleich überall Bibeltexte nennen werde. Ich gehe erstmal die Liste kurz durch und dann werden wir uns gleich die Dinge näher bei Einzelnen anschauen. Erstens, die Bibel ist nicht wörtlich zu verstehen. Zweitens, Gott ist keine Person. Drittens, Vergebung bedeutet zu erkennen, dass es das Böse gar nicht gibt. Viertens, Erlösung geschieht durch Christus, durch Wahrheit, Leben und Liebe. Fünftens, der Sinn der Kreuzigung und Auferstehung Jesu sei, den Glauben zum Verständnis des ewigen Lebens zu erheben, zur Allheit der Seele, des Geistes und zum Nichtsein der Materie. Das sind schon heftige Aussagen. Gucken wir uns die ein bisschen genauer an. Erstens, die Bibel ist nicht wörtlich zu verstehen. Das muss so sein, wenn sie diese anderen Aussagen macht. Warum? Weil die Bibel deutlich sagt, dass das Leben auf dieser Erde ein materielles Leben ist. Es gibt zwar auch das geistliche Leben, das die unsichtbare Welt, wo die Engel sind, aber auch selbst die haben ja Körper. Die können ja auch sehen und fühlen und denken. Aber sie leben in einer höheren Dimension, die wir nicht sehen können. Aber sie können ja in unsere Dimension hineinkommen. Aber deswegen ist das Leben hier schon körperlich. Gott hat den Menschen mit einem Körper geschaffen. Und wenn Gott dann sagt, dass er den Menschen zu seinem Bilde geschaffen hat, dann heißt es, dass wenn der Mensch einen Körper hat, dann muss auch Gott einen Körper haben. Das ist immer so, wenn wir Wesen haben, die auf einer höheren Daseinsstufe sind, dann muss das Wesen der höheren Daseinsstufe alle Merkmale der unteren Daseinsstufe auch haben. Aber es muss eben mehr haben. Zum Beispiel, das Tier steht über den Pflanzen. Es ist höher entwickelt als eine Pflanze. Die Pflanzen, die haben Stoffwechsel. Die Pflanzen, die können wachsen und sie können auch sich gegenseitig beeinflussen. Das können die Tiere auch alles. Tiere haben Stoffwechsel, Tiere können wachsen und sie können sich auch beeinflussen. Aber Tiere können mehr. Tiere können sich fortpflanzen, teilweise die Pflanzen auch, aber nicht alle. Tiere können sich fortpflanzen, Tiere können miteinander kommunizieren, Tiere können fressen, sie haben einen Instinkt, sie können Entscheidungen treffen. Das heißt, Tiere können mehr und haben mehr als Pflanzen. Sie haben alles, was eine Pflanze hat, aber sie sind eben mehr. Der Mensch ist jetzt über dem Tier. Das heißt, alles, was Tiere können, kann der Mensch auch. Er hat einen Körper, er hat Instinkt, er kann sich fortpflanzen, er kann Nahrung zu sich nehmen und ja, alles, was ein Tier auch hat. Aber ein Mensch hat noch mehr. Ein Mensch hat jetzt auch einen Verstand, er hat Kreativität, er kann Dinge erfinden, die es vorher nicht gab, ja. Und er hat ein moralisches Empfinden. Er kann gut und böse unterscheiden und kann sagen, ich mache das so oder ich mache das so nicht, weil ich glaube, dass es so gut ist. Das hat ein Tier nicht. Das heißt, ein Mensch steht über dem Tier und hat die Merkmale eines Tieres, aber noch mehr. Und wenn man jetzt sagt, es gibt auch Gott, und wenn der Mensch zum Bilde Gottes geschaffen worden ist, dann heißt das, Gott muss alle Merkmale haben, die der Mensch auch hat, aber er muss eben mehr haben. Das heißt, Gott muss auch einen Körper haben, auch wenn der Körper in einer höheren Dimension ist. Aber es muss ein Körper sein. Dass er Augen hat zum Sehen, dass er Ohren hat zum Hören, dass er eine Nase hat zum Riechen und einen Mund zum Reden. Gott hat Kreativität, Gott kann etwas neu schaffen, Gott hat ein moralisches Empfinden, Gott hat Gefühle. Das ist alles, was Gott auch hat, was der Mensch auch hat. Aber Gott hat eben sehr viel mehr. Er ist allmächtig, er ist allgegenwärtig, er ist allwissend, er ist zeitlos. Das sind alles Dinge, wo Gott weit, weit über uns steht. Aber daran sieht man, dass wenn Gott jetzt nur eine Kraft wäre, keine Person ist, aber der Mensch in irgendeiner Form wir uns als Personen wahrnehmen, auch wenn Mary Baker Eddy sagt, wir sind eigentlich nur aus Geist, aber dann würden wir ja etwas Gott voraus haben. Genauso, wenn wir jetzt zum Beispiel uns eine Kraft mal vorstellen, auch wenn die Kraft stärker ist als unsere Kraft, als wir sind. Zum Beispiel der Strom. Strom ist eine sehr starke Kraft, aber er hat keine Intelligenz. Der Strom sagt nicht, jetzt gehe ich mal hier durch die Leitung durch, aber ich will mal rechts abbiegen, links will ich mal nicht abbiegen. Nein, denkt der Strom nicht. Strom kann nicht entscheiden. Strom ist einfach da, wo man ihn hinleitet. Aber er ist stärker als der Mensch. Strom kann Menschen umbringen. Sofort. Aber der Mensch, weil er Intelligenz hat, kann er den Strom verfügen. Er steht über dem Strom, auch wenn der Strom stärker ist als er. Weil der Mensch durch seine Intelligenz den Strom so einsetzen kann, dass es ihm dient und nicht ihm schadet. Und so ist es auch mit Gott. Wenn Gott jetzt allmächtig wäre, aber er hätte keine Intelligenz, er wäre also keine Person, kein Wesen mit Intelligenz, sondern nur eine Kraft, dann wäre im Endeffekt der Mensch über Gott. Weil der Mensch dann die göttliche Kraft anzapfen könnte, darüber verfügen könnte und durch seine Intelligenz könnte er diese Kraft für sich verfügbar machen und für sich einsetzen. Deswegen ist es ganz logisch aus diesen Gedanken heraus, dass Gott eine Person sein muss. Es geht nicht anders. Ja. Dass Gott ein liebender Gott ist, der sich um uns kümmert, der uns geschaffen hat, der unser Bestes möchte und der sich Gedanken gemacht hat, als er uns geschaffen hat, gesagt hat, ich möchte jetzt den Menschen so schaffen und mit den und den Eigenschaften und das soll dabei sein und dass Gott sich daran gefreut hat, weil er auch Gefühle hat. Die Bibel ist wörtlich zu verstehen. In 2. Petrus 1, Vers 20 und 21 lesen wir, und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine aus eigener Auslegung geschieht. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben vom Heiligen Geist haben Menschen in Gottes Auftrag geredet. Das bedeutet, die Bibel ist wahr. Hier sind Menschen, die haben durch den Heiligen Geist getrieben, gesprochen und aufgeschrieben. Und weil die Weissagung nicht aus menschlichem Willen, sondern von Gott herkommt, ist es klar, dass diese Weissagung ja einen Ursprung haben muss in Gott. Und wenn Gott der Ursprung dieser Weissagung ist, dann heißt es, dass Gott also auch Intelligenz haben muss, um sich diese Weissagung auszudenken. Deswegen können wir sehen, dass Gott eine Person sein muss und dass Gott durch die Bibel sich offenbart hat. Dass er die Bibel benutzt hat, um hier Dinge zu sagen, dass Menschen im Namen Gottes geredet und geschrieben haben und auch die Weissagung aus Gottes Willen hervorgebracht worden ist. Und deswegen ist es auch so, sagt Petrus jetzt, weil Gott das der Urheber ist, der Bibel, können wir die Bibel aus eigener Kraft, aus eigenem Verständnis nicht verstehen. Wir brauchen den Heiligen Geist dazu, dass wir ein Verständnis dafür bekommen, dass wir es aufgeschlüsselt kriegen. Und wenn der Heilige Geist uns daran führt, dann wird es auf einmal ganz einfach, die Bibel zu verstehen. Und wenn wir die Bibel lesen und wir mal Texte nicht verstehen, dann macht das gar nichts. Jemand hat mal gesagt, ich habe Probleme nicht mit den Stellen, die ich nicht verstehe, ich habe eher Probleme mit den Bibelstellen, die ich verstehe. Warum? Weil diese Texte mich nämlich herausfordern. Weil Gott etwas zu mir sagt, wo er sagt, jetzt setz das in deinem Leben um. Und Gott zeigt uns immer Dinge in unserem Leben, in der Bibel, die wir wieder umsetzen sollen und verändern sollen. Und Gott wird uns dann auch Schritt für Schritt immer mehr die Bibel aufschlüsseln, zeigen. Das ist ein Prozess. Und wir werden nächstes Jahr wieder mehr verstehen in der Bibel, als wir es heute verstehen. Und wenn wir den Text mal nicht verstehen, gut, dann können wir jemanden fragen vielleicht. Und wenn er es auch nicht weiß, dann stellen wir es halt zurück und sagen, später vielleicht. Gott muss mir das mal zeigen. Ich kann auch manchmal in der Bibel Dinge stehen lassen. Aber die Bibel ist erstmal wörtlich zu verstehen. Gott meint es so, wie er es sagt. Wenn er das nicht so meinen würde, dann würde er ja Dinge schreiben und das Gegenteil meinen. Und das kann nicht sein. Nein, die Bibel ist ernst zu nehmen. Sie ist Gottes Wort. Die Bibel sagt selbst, der Heilige Geist hat sie eingegeben. Zweitens, Gott ist keine Person. Da habe ich eben schon eine ganze Menge drüber philosophiert, aber jetzt haben wir noch einen Bibeltext dazu. 1. Mose 1, Vers 26. Dort haben wir die Erschaffung des Menschen. Und dort lesen wir, und Gott sprach, lasset uns Menschen machen ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Ja, wenn Gott jetzt sagt bei der Schöpfung, dass er Menschen schafft, ein Bild, das ihm gleich ist. Er hatte vorher die Tiere geschaffen, die Fische und die Vögel und die Landtiere. Und jetzt sagt er, jetzt möchte ich ein Wesen schaffen, was über den Tieren steht und was mir ähnlich ist. Das heißt also mit anderen Worten, dass die Merkmale, die wir haben als Menschen, Gott auch hat. Und dadurch kann man eindeutig sehen, Gott ist eine Person mit Persönlichkeitsmerkmalen, mit Intelligenz, dass wir mit ihm kommunizieren können, eine Person, die real existiert. Die Gebete sind nicht nur irgendwelche Formen, nicht nur Selbstillusionen, sondern dass die Gebete kommen an bei Gott. Gott hört sie, Gott antwortet. Es ist eine Beziehung zu einem Wesen, das intelligent ist. Drittens, Vergebung, sagt sie, bedeutet zu erkennen, dass es das Böse gar nicht gibt. Und dann wird es immer skurriler. Satan freut sich, wenn wir gar nicht mehr glauben, dass es ihn und das Böse gibt. Warum? Weil denn die Menschen das Böse nicht mehr fürchten und nicht mehr darauf achten und dann können sie verführen und sie merken es nicht, weil sie nicht mit dem Bösen rechnen. Natürlich gibt es das Böse. Offenbarung 12, Vers 7 sagt, und es entbrannte ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen. Und der Drache kämpfte und seine Engel und er siegte nicht und ihre Stätte wurde nicht mehr gefunden im Himmel. Hier haben wir die Beschreibung, dass Satan ein echtes Wesen ist, ein Engel ist, aus Fleisch und Blut, aus himmlischem Fleisch und Blut, mit Materie. Und dass er mit seinen Engeln gegen Christus und seine Engel gekämpft hat. Und er hat den Kampf verloren und ist vom Himmel herausgeworfen worden. Also es gibt einen echten Kampf. Es gibt Satan, es gibt das Böse. Und es gibt den Kampf zwischen Gut und Böse. Diese Lehren, die hier vertreten werden, sind eigentlich das Gegenteil von dem, was die Bibel uns zeigt und uns offenbaren möchte über Gott und über das Böse. Viertens, Erlösung geschieht durch Christus, durch Wahrheit, Leben und Liebe. Das klingt auf den ersten Blick auch wieder recht christlich. Denn wir sagen auch, Erlösung geschieht durch Christus. Solus Christus. Aber sie meint hier natürlich nicht durch den Tod Jesu, sondern weil Christus eben das Gute ist, das personifizierte Gute ist. Eigentlich ist er auch keine Person, sondern das geistig Gute ist. Ja. Das heißt, je mehr wir Wahrheit, Leben, Liebe und Christus verinnerlichen, desto mehr werden wir das Gute in unserem Leben sein und dadurch auch gesund werden und erlöst werden. Und Erlösung ist für sie ja nicht, dass wir irgendwo auf einer neuen Erde mit Gott leben werden. Es gibt keinen Gott und es gibt auch keinen Menschen, der eigentlich körperlich lebt. Sondern Erlösung ist eigentlich heil werden in ihrem Denken. Dass der Mensch heil wird in seinem Denken, in seinen Gefühlen, in seiner Gesundheit. Ja. Und er wird heil durch positives Denken. Das ist eigentlich der Vorläufer hier, was sie schreibt, das Prinzip des positiven Denkens. Was sagt die Bibel dazu? Johannes 3, Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Die Erlösung geschieht nur durch den lebendigen Christus, der für uns gestorben ist, der auf die Welt gekommen ist, der sich für uns hingegeben hat, unsere Sünde am Kreuz getragen hat. Und Erlösung heißt dann, dass wir nicht einfach nur hier ein gutes Leben haben, sondern dass wir das ewige Leben haben mit Gott, ohne Sünde, ohne Leid, ohne Geschrei, ohne Tod, ohne Satan im Himmel und dann auf der neuen Erde. Das ist das wahre Leben in der Beziehung zu Christus, in der Liebe mit ihm verbunden, in der Einheit mit ihm. Das ist das, was die Bibel uns sagt. Etwas ganz anderes, als was hier in diesen Philosophien uns vorgegaukelt wird. Fünftens, der Sinn der Kreuzigung und Auferstehung Jesu sei, den Glauben zum Verständnis des ewigen Lebens zu erheben, zur Allheit der Seele, des Geistes und zum Nichtsein der Materie. Das heißt, sie sagt hier eigentlich, Jesu Tod hat uns offenbart, was ewiges Leben heißt, nämlich, dass wir gar nicht materiell sind, sondern dass wir nur ins Nirvana eingehen müssen, wie das im Buddhismus und Hinduismus vor allen Dingen auch gelehrt wird. Ja, eigentlich ist das hier östliche Religion, Mystizismus, im westlichen Gewand verpackt, mit christlichen Formulierungen, ja. Allheit der Seele, Allheit des Geistes, Nichtsein der Materie, das sind alles Begriffe, die hier etwas beschreiben, etwas Nebulöses, etwas, was nicht greifbar ist. Ein Zustand des Glücklichseins, ohne dass es Materie gibt. Ja. Und das ist der Sinn, warum Jesus gestorben ist und auferstanden ist. Das heißt, christliche Begriffe, die sich hier mit einbindet, aber einen vollkommen anderen Inhalt damit unterschiebt. In der Bibel steht etwas ganz anderes. Jesaja 53, Verse 4 bis 6. Fürwahr, er trug unsere Krankheit, es geht hier um Jesus, und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Das ist die Botschaft der Bibel. Jesus ist hier auf die Welt gekommen. Er ist ans Kreuz gegangen. Er hat unsere Sünde getragen. Er hat unsere Schuld am Kreuz bezahlt. Er ist durch die Sünde am Kreuz gestorben, nicht durch die Kreuzigung. Und dadurch können wir frei sein. Wir können unsere Sünde Gott zu Füßen legen. Wir können unsere Sünde bekennen, bereuen. Und Gott nimmt sie uns weg, er vergibt uns. Und wir sind frei, frei von der Sünde. Wir haben ewiges Leben, weil Jesus für uns gestorben ist. Das ist die Botschaft der Bibel. Das ist das, was Jesus uns anbietet. Und es ist jedem freigestellt. Wir können das annehmen für uns oder wir können auch sagen, möchte ich nicht. Satan hat durch solche falschen Lehren versucht, diese Gedanken der Bibel, der Erlösung durch Jesus Christus, wegzuwischen, umzudrehen in eine andere Richtung. Deswegen denke ich, sind diese pseudochristlichen Religionsgemeinschaften sind Verführungen Satans, die das Denken der Menschen beherrschen. Und je mehr die Menschen aber auch so sich mit diesen östlichen Sachen beschäftigen und mit diesen Philosophien und die Bibel nicht mehr lesen, desto mehr rutschen sie in diese Fallen hinein und merken gar nicht, dass das eigentlich Irrlehren sind. Wie können wir dem entgehen? Indem wir die Bibel lesen. Und da kommen wir zum vierten Punkt, Hinweise. Was können wir tun? Was sagt Gott uns, was jetzt richtig und wichtig für unser Leben ist, um uns vor diesen Dingen zu schützen? Erstens, die Bibel wörtlich nehmen und lesen. Zweitens, Gott als Person annehmen. Drittens, eine Lebensübergabe an Jesus. Und viertens, eine persönliche Beziehung zu Jesus. Im Einzelnen, die Bibel wörtlich nehmen und lesen. Ja, es geht darum, dass wir die Bibel aufschlagen, dass wir sie lesen, also das, was wir lesen, dass wir das so, wie es steht, annehmen. Nicht vergeistigen, nicht irgendwo umdeuten, so wie es da steht. Dass wir glauben, dass das wahr ist, ob das die Schöpfung war, ob das die Erlösung ist, ob das die Geschichten mit dem Volk Israel gewesen sind, ob das die Verheißungen sind. Wir dürfen sie alle für uns annehmen. Offenbarung 22, Vers 18 und 19 ist eine ganz wichtige Warnung, die auch heute noch gilt und auch gerade in Bezug auf diese christliche Wissenschaft. Gott möchte uns das Licht zeigen. Er möchte uns zum Licht führen. Und Satan versucht, uns von dem Licht wegzuhalten. Er versucht, das Licht zu verdunkeln und andere Lichter aufzustellen, wo wir denn hingehen sollen und Ersatzlichter haben. Aber Gott zeigt uns das wahre Licht. Und in Offenbarung 22, Vers 18 und 19 heißt es, ich bezeuge allen, die da hören, die Worte der Weissagung in diesem Buch. Es geht um die Bibel, aber auch um das Buch Offenbarung. Wenn ihnen jemand etwas hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches dieser Weissagung, so wird Gott ihm seinen Anteil wegnehmen am Baum des Lebens und an der heiligen Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Wichtige Worte. Gott warnt davor, dass wir etwas zu dem Buch hinzufügen oder etwas von dem Buch wegnehmen. Und gerade in diesem Philosophien der christlichen Wissenschaft wird die gesamte Bibel auf seinen Kopf gestellt. Man kann fast sagen, es ist überhaupt nicht mehr so, wie es eigentlich Gott von Gott gedacht und gemeint war. Es ist alles weggenommen, was da drin ist. Und alles, fast sehr viel anderes zugefügt, was heidnisch, okkult und mystisch ist. Deswegen lasst uns die Bibel wörtlich nehmen, dass wir sie lesen und so wie sie ist, annehmen. Nichts hinzufügen und nichts wegtun. Zweitens, Gott als Person annehmen. Gott ist eine Person. Und als Jesus auf dieser Erde war, da hat er gebetet. Und sein Gebet war nicht irgendwo zu einem Geist oder zu einer Kraft oder zu irgendetwas. Er hat zu seinem Vater gebetet. Hier ein Auszug aus dem hohenpriesterlichen Gebet in Johannes 17, 25 und 26. Da sagt er, gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht. Ich aber kenne dich. Und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Was für wunderbare Worte. Jesus ist gekommen, sagt er, und ich habe den Menschen, den Vater, dich Gott, offenbart. Weil Gott niemanden sehen kann, hat Gott gesagt, wenn ich als Mensch auf diese Welt komme, in Jesus Christus, dann kann ich den Menschen meinen Charakter zeigen. Und Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und wenn Jesus gebetet hat, gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht, da hat er eine Person angesprochen, eine Person im Himmel, Gott Vater, der hier ja, eine Ansprechperson ist, der uns liebt, der Jesus geliebt hat, zu dem wir auch beten können, der auch ein offenes Herz für uns hat und uns auch liebt. Gott als Person annehmen. Drittens, eine Lebensübergabe an Jesus. Nach der Lehre von der christlichen Wissenschaft gibt es keine Lebensübergabe an Jesus, weil Jesus gar keine Person, keine reale Person ist. Sondern da geht es nur darum, irgendwelche Gefühle und irgendwelche positives Denken zu formen. 1. Johannes 4, Vers 9 und 10. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Gottes Liebe ist unendlich groß. Und Jesus kam in die Welt aus Liebe zu uns. Deswegen, wenn wir unser Leben ihm übergeben, dann kommt er in unser Herz hinein und dann lebt er in uns. Und dann wird er in uns und durch uns sein Leben führen. Deswegen lade ich Sie ein, dass Sie Ihr Leben Jesus Christus übergeben. Dass Sie eine klare Entscheidung treffen. Dass Sie sagen, ja Jesus, ich möchte dich in meinem Leben als den ersten Platz, dass du den ersten Platz einnimmst. Ich möchte dir mein Leben geben, dass ich alles andere dir unterordne. Und dann dürfen wir wissen, dass dann auch Gott es tut, dass er uns das ewige Leben schenkt und dass wir durch ihn die Erlösung haben dürfen. Viertens, die persönliche Beziehung zu Jesus. Johannes 17, Vers 20 und 21. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch dein Wort, durch ihr Wort an mich glauben werden, dass sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Also das hohepriesterliche Gebet ist so wunderbar. Was sagt Jesus hier? Jesus betet nicht nur für seine Jünger, sondern er betet auch für die, die durch ihr Wort, nämlich durch das Wort der Jünger, an mich glauben werden. Und damit bist du und bin ich gemeint. Denn wir glauben durch das Wort der Jünger. Sie haben es aufgeschrieben in der Bibel und durch ihr Wort glauben wir, weil wir ihnen vertrauen. Wir glauben, dass Gott hier gewirkt hat durch das Wort. Und dann sagt Jesus, damit sie alle eins seien, damit wir mit Jesus eins sind und damit wir untereinander eins sind. Denn wenn wir den gleichen Herrn haben, wenn wir die gleiche Botschaft haben, die gleiche Bibel haben, dann können wir auch untereinander eins sein. Und dann sagt er, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein. Was sagt Jesus hier? Jesus war mit dem Vater sehr eng verbunden, sehr eng verknüpft. So eng, wie kein anderer Mensch mit Gott, dem Vater, verbunden war. Und er sagte, so wie unsere Verbindung ist, so wie Gott, Vater, in Jesus war und Jesus im Vater war, so sollen auch wir in Jesus und dem Vater sein. Es ist möglich, Jesus sagt es. Und wie geht das? Indem wir unser Leben Jesus übergeben. Indem wir zulassen und ihn einladen, in unser Leben hereinzukommen. Jesus sagt, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Jesus klopft an deine Herzenstür, jetzt. Und er sagt, komm, lass mich hinein. Ich möchte in dir Wohnung nehmen. Ich möchte, dass du die Herzenstür öffnest und dass du mein Kind wirst, dass du mein Kind bist. Dass ich mit dir Gemeinschaft haben kann und dass du das ewige Leben hast. Dass du jetzt hier schon ein glückliches, freudiges, erfülltes Leben haben kannst in der Beziehung mit Jesus. Und dass du die Ewigkeit haben darfst. Dass du in der Ewigkeit mit Gott leben darfst. Das heißt natürlich auch, dass wenn wir uns für Jesus entscheiden, dass wir manche Dinge dieser Welt den Rücken kehren. Dinge, die uns von Gott wegführen, die uns ablenken. Sondern dass wir uns ganz auf Jesus konzentrieren, mit ihm leben. Und wenn wir das tun, wenn wir diese Entscheidung getroffen haben, dann wird Jesus unser Leben reich machen. Dass wir nicht verführt werden von irgendwelchen Philosophien, die sich christlich nennen, aber nicht christlich sind. Jesus möchte dein Herr sein, dein Freund sein, dein Erlöser sein. Sag doch ja zu ihm. Wir wollen beten. Ja, Jesus, wir können erkennen, dass es in dieser Welt so viel Irrtum gibt, dass es so viel Lehren gibt und Dinge gibt, die mit deinem Wort überhaupt nicht übereinstimmen, die versuchen, dein Wort außer Kraft zu setzen und die Botschaften deinem Wort zu umgehen. Herr Jesus, hilf, dass wir das erkennen können, dass wir erkennen können, wo Wahrheit ist und wo keine Wahrheit ist. Herr, du bist gekommen, um uns die Wahrheit zu offenbaren, um uns den Vater zu offenbaren. Hab du Dank dafür. Hilf, dass wir aber auch die Bibel lesen, dass wir dadurch Festigkeit bekommen, dass wir dadurch fest verwurzelt sind in dir, in deinem Wort, um Wahrheit und Irrtum unterscheiden zu können. Herr Jesus, wir bitten dich, komm doch in unsere Herzen hinein. Füll dir unsere Herzen ganz aus, jeden Winkel unseres Lebens. Und dass du unser Leben bestimmst, dass wir in dir glücklich, zufrieden und geborgen sein dürfen. Und hab Dank, dass wir wissen dürfen, wenn wir unser Leben dir ganz übergeben, dass du uns das ewige Leben dann schenkst und gibst. Herr, lass uns bei dir bleiben, in der Verbindung mit dir leben, dass du in unserem Leben Gestalt annimmst, unser Leben veränderst und wir in dir und mit dir glücklich sein dürfen. Hab du Dank dafür. In Jesu Namen. Amen. Das war Thema Nummer 16 über die christliche Wissenschaft. Damit haben wir diesen Bereich der Sekten und Religionsgemeinschaften jetzt verlassen. Und jetzt kommen wir zum Bereich der Weltreligionen. Thema Nummer 17 ist das erste Thema der Weltreligionen, das Judentum. Herzliche Einladung, dabei zu sein.